Bildung heute, der Podcast über digitale Bildung mit spannenden Interviews, Hintergrundinformationen und vielem mehr. Powered by KnowUnity.
So, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von unserem neuen Podcast Bildung heute. Ich bin Katja Schnittger, Studentin der empirischen Bildungsforschung und pädagogischen Psychologie in Tübingen. Virtuell gegenüber von mir sitzt Professor Dr. Riga Ladig, welcher die allgemeinen Erziehungswissenschaften lehrt. Gerne können Sie sich gleich noch selbst vorstellen und etwas über Ihre Arbeit erzählen. Wir werden heute über die Identitätspolitik und wie sie dazu beitragen kann, die Schule auf neue Weise in den Blick zu nehmen, sprechen. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Stellen Sie sich doch gerne uns und unseren Zuhörern nochmal vor.
Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Also wie schon gesagt, Markus Riga Ladig. Ich habe die Professur oder eine Professur für allgemeine Erziehungswissenschaft. Ich habe vorher allerlei studiert, Philosophie, Germanistik und natürlich irgendwie auch Erziehungswissenschaft. Ich interessiere mich für zeitgenössische Bildungstheorie, auch für eine Machtkritik des pädagogischen Feldes und der pädagogischen Einrichtungen und habe deshalb schon relativ früh, obwohl ich jetzt kein Schulpädagoge bin, mich mit Arbeiten zur Schule eben auch auseinandergesetzt. Was mich besonders interessiert, ist, wie Ungleichheit, also soziale Ungleichheit, reproduziert wird und welche Rolle dabei die Schule spielt. Das heißt, ich bin ein Vertreter der allgemeinen Erziehungswissenschaft, der aber durchaus sehr interessiert ist irgendwie an dem Schulsystem deshalb seit vielen Jahren eigentlich schon dazu Sachen irgendwie publiziert. Soweit erstmal.
Super, dann können wir natürlich mit der ersten Frage sofort starten. Was ist denn die Identitätspolitik überhaupt? Was bedeutet das?
Ja, ich habe vorhin mit einer studentischen Mitarbeiterin irgendwie kurz noch auch gezoomt und die lachte, als sie hörte, dass ich in ungefähr 20 Minuten über dieses Thema sprechen soll, weil das jetzt eine Riesendebatte ist, die dazu geführt wird. Ja, aber ich will es versuchen, jetzt wirklich ganz, ganz einfach irgendwie zu erklären. Also, Identitätspolitik ist eine neue Form, in der sich soziale Bewegungen irgendwie artikulieren. Und es gibt manche, die sagen, dass jetzt politisches Engagement fast schon immer mit Identität zu tun hatte. Ja, also die Frage wäre, was ist jetzt neu an dieser Form? Warum diskutieren wir so, wie wir das jetzt tun? Also man könnte sagen, die Arbeiterbewegung, war das nicht auch schon Identitätspolitik? Ja, also indem Arbeiterinnen und Arbeiter irgendwie gesagt haben, wir als Arbeiter äußern uns jetzt, ja, wir klagen irgendwie unsere Rechte ein. Das heißt also, Identität hat etwas mit Identitätspolitik, hat etwas damit zu tun, dass man in einem bestimmten Namen irgendwie etwas artikuliert, ja. Also, dass man nicht so sagt, ich als Mensch fordere das und das ein, sondern dass ich als Arbeiterin das und das einfordere, ja. Und man tut das in einem Namen der Arbeiterin, ja, weil die Erwartung ist, wenn jetzt Paul Müller aus Wuppertal eben das tut und Paul Müller hat den Eindruck, er wird seit 30 Jahren ausgebeutet, wenn er sich nur in dem Namen von Paul Müller irgendwie an die Öffentlichkeit wendet, jetzt mal schlicht gesagt, wird das wahrscheinlich relativ wenige interessieren, ja, weil andere dann vielleicht sagen, ja, mir geht's auch nicht gut und ich habe wieder andere Probleme. Das heißt, Paul Müller hat nur dann eine Chance, gehört zu werden, wenn es neben ihm eine Milena Schneider gibt und wenn es einen Yusuf Alahin gibt, die auch ausgebeutet werden. Das heißt also, Paul Müller wird gar nicht als Paul Müller ausgebeutet, sondern er wird in einem kapitalistischen System als Arbeiter ausgebeutet. Das heißt, Paul Müller muss also nach links und rechts gucken und muss fragen, okay, welche Leute gibt es, die mein Schicksal teilen? Und nur wenn wir viele sind, ja, haben wir eine Chance, irgendwie gehört zu werden. Das heißt also, deshalb kann man sagen, soziale Bewegungen sind immer schon auch identitätspolitische Bewegungen. So, was jetzt aber neu ist, jetzt könnte man ja sagen, ne, wie schon irgendwie erwähnt, okay, ist das jetzt so spektakulär? Nein, das ist noch gar nicht so spektakulär. Interessant wird es jetzt, und das ist, was die Debatten im Moment irgendwie prägt, dass dieses dialektische Moment, ja, ein dialektisches Moment, ich habe auch einmal in einem Text mit davon so gesprochen, Steffen Vogel sagt das irgendwie auch, das ist ein Politikwissenschaftler. Das heißt, jetzt gibt es soziale Bewegungen, die machen genau den Punkt, über den sie angegriffen werden, den machen sie zum Ausgangspunkt ihres Engagements. Das heißt also, viele sind ja auch stolz, ein Arbeiter zu sein oder eine Arbeiterin zu sein. Ja, das heißt, mit stolz geschwellter Brust, und da gibt es auch Lieder und so weiter, und dann machen die große Demos und rote Fahnen und anderes mehr. Jetzt gibt es aber soziale Bewegungen, die werden diskriminiert. Aufgrund eines bestimmten Merkmals. Also zum Beispiel in den USA, das wissen Sie natürlich auch und unsere Hörerinnen, werden wissen das auch, gibt es wahnsinnig viele Schwarze, die aufgrund nur ihrer Hautfarbe diskriminiert werden. Ja, hat eine ganz lange Vorgeschichte. So, und jetzt gab es irgendwie ein Phänomen in den späten 70ern, dass schwarze Frauen in der Nähe von Boston gesagt haben, das waren schwarze lesbische Frauen, ja, die haben gesagt, wir lassen uns jetzt nicht länger auf diese Weise diskriminieren und ausgrenzen. Wir wollen endlich jetzt auch gehört werden. Und jetzt kann man sagen, wenn man sich schwarze lesbische Frauen als eine Gruppe anschaut, die können bestimmte Bündnisse eingehen. Das heißt, die könnten sich jetzt auch nur als Frauen irgendwie artikulieren. Und könnten sagen, wir sind viel zu lange als Frauen hier in den USA unterdrückt worden. Aber als schwarze Frauen könnte man jetzt auch sagen, ich artikuliere jetzt mein Unbehagen, mein Ärger, meine Wut, mein Zorn als schwarze Person. Ja, und das heißt, und jetzt sehen Sie, wir haben zwei unterschiedliche Gruppen. Einmal die Gruppen der Frauen und einmal irgendwie die Gruppen der Schwarzen. Und diese schwarzen lesbischen Frauen sagten allerdings, und die haben sich deshalb an weiße Frauen irgendwie gewandt und sagten an deren Adresse, hört auf, so zu tun, als wenn wir dieselben Interessen hätten. Die sagten, eure Probleme, die ihr habt, das sind die Probleme von weißen Frauen aus der Mittelschicht. Und eine schwarze Frau aus der Unterschicht hat andere Probleme. Deshalb hört auf, in unserem Namen zu sprechen. Wir sprechen für uns selbst. Das ist ganz entscheidend, ja. Sie sagten, wir sprechen für uns selbst. Das heißt, diese schwarzen lesbischen Frauen, diesem Combahee River Collective, so hieß das damals, diese Gruppe, die ist ganz wichtig irgendwie geworden, die wussten, wir haben Gemeinsamkeiten mit schwarzen Männern, die unterdrückt werden, über Rassismus. Und die wussten, wir haben Gemeinsamkeiten mit weißen Frauen, die unterdrückt werden, über Sexismus. Aber bei uns kommt beides zusammen. Sexismus und Rassismus kommen zusammen. Und deshalb müssen wir uns jetzt als schwarze lesbische Frauen irgendwie artikulieren. Und das ist eine Form von Identitätspolitik und jetzt könnten Sie sagen, na ja, die späten 70er, die liegen ja schon lange zurück. Nur wenn Sie heute die Zeitung aufschlagen, lesen die Feuilletons, hören Podcasts, sind im Netz unterwegs, gucken Sie YouTuberinnen an, da gibt es ganz viele, die jetzt, man könnte sagen, in dieser Tradition stehen und die sagen, wir sind zum Beispiel eine junge postmigrantische Generation und wir werden auch im Deutschland der Gegenwart immer noch über Racial Profiling zum Beispiel diskriminiert. Und die jetzt sagen, wir schließen uns zusammen und wir greifen jetzt die Mehrheitsgesellschaft an und sagen, ja, wir gehören mit dazu. Wir wollen gehört werden, wir wollen nicht länger diskriminiert und ausgegrenzt werden. Das ist jetzt in einer super short version der Versuch zu erklären, worum geht es eigentlich bei Identitätspolitik.
Okay, super. Und wir wollen uns ja mit dem Thema Bildung und Schule sozusagen befassen heute. Wo taucht denn die Identitätspolitik in der heutigen Schulzeit auf? Wir hatten jetzt die schwarzen lesbischen Frauen in den USA, wir hatten die Arbeiter, die sich positioniert haben, aber wo tritt die Identitätspolitik denn in der heutigen Schulzeit auf?
Ja, das ist irgendwie ganz interessant und auch gar nicht so einfach irgendwie zu beantworten wie diese Frage. Meine Vermutung ist, dass das jetzt, oder meine Vermutung war, dass das jetzt auch an den Schulen zu einem Thema werden könnte. Was wir jetzt besprochen haben, ist auf jeden Fall an den Unis schon ein großes Thema. Also da muss man auch sagen, unterschiedlich in den Fakultäten. Ja, ich vermute jetzt mal, in juristischen Fakultäten wird das nicht ein großes Thema irgendwie sein, aber in den sogenannten Humanities, also in den Geisteswissenschaften, Sozial- und Kulturwissenschaften, da ist das irgendwie, wird es ein immer größeres irgendwie Thema. In welcher Form? Zum Beispiel, wenn ich davon gesprochen habe, nach dem Motto, wir wollen nicht länger diskriminiert und ausgegrenzt werden, dann taucht zum Beispiel die Frage auf nach dem Kanon. Was wird denn gelehrt in den Unis? Ja, und dann gibt es Studierende, die jetzt mit sehr guten Gründen, finde ich, ja, mit sehr guten Gründen fragen, welche Bücher stehen eigentlich in der Bibliothek? Welche Theoretikerinnen und Theoretiker werden eigentlich in Vorlesungen behandelt? Welche Texte lesen wir eigentlich in Seminaren? Und da kann es sein, dass Sie dann den Eindruck gewinnen, ist das nicht ein relativ kleiner, überschaubarer Kanon, Achtung, von meistens weißen Männern? Ja, also wenn Sie, ich habe selbst eine Bildungstheorie geschrieben, ich habe eine Einführung in Bildungstheorien geschrieben. Und ein Anlass war, eine Idee war, dieses Buch anders zu schreiben. Viele Einführungen in die Bildungstheorien, die sind oft sehr gelehrt, sehr klug, ja. Aber viele enden in den 70er Jahren und es sind eigentlich nur weiße Männer. Also man hat den Eindruck, über Bildung wird fast nur im deutschsprachigen Raum gesprochen, was natürlich falsch ist. Ja. Deshalb meine Idee war bei dieser Bildungstheorie, da müssen auch feministische Positionen rein und da müssen auch postkoloniale Positionen herein. Also das heißt, was an den Unis passiert ist, dass die Frage nach dem Kanon und nach dem Wissen, das vermittelt wird, aufgeworfen wird. Ja. Und dann kann es deshalb sein, dass wir sagen, wenn wir über Bildung und Ungerechtigkeit sprechen, dann sollten wir eine schwarze Aktivistin wie Bell Hooks dabei haben und zum Beispiel, was weiß ich, Wilhelm von Humboldt. Ja, also diese beiden, das ist doch irgendwie interessanter als Humboldt und dann vielleicht auch nochmal Rousseau irgendwie dazu zu nehmen. So, das heißt, es gibt also den Vorschlag, ich sage das jetzt mal so ein bisschen flapsig, den Kanon zu queeren. Ja, also den Kanon, die darauf hin zu befragen, welche Positionen ausgespart waren. Also das heißt, es geht um Fragen der Repräsentation. Wessen Wissen wird in der Universität zum Gegenstand gemacht? So, und da deshalb die Frage jetzt, wer gehört zum Mainstream und wer ist eher marginalisiert, taucht in den Universitäten auf. Und jetzt war meine Vermutung, das könnte sein, dass das jetzt auch diese Bewegung sich ein bisschen jetzt sozusagen in die Schule irgendwie voran bewegt. Und dann habe ich mit meiner Schwester irgendwie gesprochen darüber, Stephanie Rieger-Görz, die auch an der Schule, also nicht auch, sondern an der Schule unterrichtet, an einem hessischen Gymnasium, und die bestätigte das. Die sagte, genau das ist irgendwie der Fall. Also an ihrer Schule gab es auch einen Aufruf, der wurde gepostet, der hieß Flinter Only. Und da wurden Schülerinnen irgendwie aufgerufen, die den Eindruck haben, oder da wurde gefragt, hast du den Eindruck, zum Opfer von Sexismus irgendwie zu werden? Ja, gibt es sowas wie Mansplaining? Ich erkläre das ganz kurz. Mansplaining heißt, dass Männer selbstgerecht die Welt erklären. Ja, den Eindruck hätten, sie alleine wüssten die entscheidenden Dinge und sie erklären irgendwie die große Welt. Erklären das ungefragt, ja, Frauen, Kindern und so weiter. Oder zum Beispiel, dass queere Schüler, also die jetzt nicht zum Beispiel heterosexuell sind, ja, dass sie den Eindruck haben, sie kommen nicht vor. Sie kommen in der Schulöffentlichkeit nicht vor, aber ihre Themen kommen auch vielleicht in den Romanen nicht vor, weil möglicherweise im Deutschunterricht klassischerweise man den Eindruck hat, es gibt nur das Bürgertum und alle sind irgendwie heterosexuell und Männer, also Jungs begehren irgendwie Mädchen und andersrum. Das heißt, dass ihre Form des Begehrens, also ein schwules Begehren, ein lesbisches Begehren, dass wie Transpersonen überhaupt nicht auftauchen. Ja, und genau das war sozusagen die Einladung nach dem Motto, wir wollen darüber ins Gespräch kommen. Und das ist irgendwie gepostet worden an dieser Schule. Und viele der Lehrerinnen wussten eigentlich erstmal gar nicht, worum es geht. Ja, die kannten irgendwie Flinter, diese Abkürzung nicht und dachten, Queerfeindlichkeit gibt's doch bei uns gar nicht. Ja, und in dieser Einladung ist auch von struktureller Diskriminierung die Rede. Und jetzt weiß man ja, dass irgendwie viele, die Lehramt studieren, oft aus gesellschaftskritischen Beweggründen auch Lehramt irgendwie studiert haben. Ja, also viele Lehrerinnen und Lehrer wollten auch die Gesellschaft verändern, wollten es damals und wollen es heute. Und die fühlten sich auf einmal so, man könnte sagen, auf dem falschen Fuß ertappt und sagten, wir sind doch auch gegen strukturelle Diskriminierung. Was ist denn jetzt das Problem? Ja, warum müssen wir uns jetzt mit Queerness irgendwie beschäftigen? Ja, und das tauchte auf. Und das heißt, also jetzt glaube ich, und wie gesagt, meine Schwester hat das bestätigt, taucht immer häufiger irgendwie an Schulen auf. Es gibt hier Formen einer Diskriminierung, über die habt ihr, die ihr zur weißen Mehrheitsgesellschaft gehört, noch nie nachgedacht. Und das muss jetzt getan werden. Das ist jetzt auf der Agenda. Das ist an der Zeit.
Und was denken Sie, können Lehrer und Lehrerinnen, aber auch Eltern tun, die merken, dass sich Schülerinnen oder Schüler auf dieser Seite der, ich nenne es jetzt mal, Schwächeren befinden, beispielsweise, weil sie quer sind, weil sie nicht heterosexuell sind? Was können da LehrerInnen und Eltern tun, wenn sie eben merken, dass die SchülerInnen auf dieser Seite sind? Abgesehen jetzt zum Beispiel von so einer Gruppe, die gebildet wurden, gibt es da noch andere Möglichkeiten, wie sie denken können, dass man denen helfen kann?
Also erstmal, das ist jetzt so ein bisschen eine theoretische Antwort, aber nur ganz kurz. Erstmal, glaube ich, ist es wichtig, in Rechnung zu stellen, dass diese Dominanzverhältnisse, diese Macht- und Herrschaftskämpfe, dass sie nicht vor den Toren der Schule Halt machen. Es ist also nicht so, die Schule ist ein Ort der Glückseligen
Da gibt es zwar manchmal irgendwie schlechte Noten möglicherweise und es gibt Zeugnisse und es gibt schlaflose Nächte wegen Mathe-Klausuren und sowas. Aber ansonsten ist das doch eine pädagogische Einrichtung und die bösen Machtverhältnisse und Herrschaft und Ausgrenzung und Diskriminierung findet nur jenseits der Schule statt. Das ist erstmal falsch. Ja? Also erstmal sich in Rechnung zu stellen, das gilt auch für die Universität. Ja? Man könnte sagen, alle Dominanzverhältnisse, die wir in der Gesellschaft irgendwie sehen, die sehen wir auch in der Universität und wir sehen sie auch irgendwie in der Schule. Und das wäre, glaube ich, der erste Punkt. Also nicht zu glauben, dass die Schule eine Oase ist, an der sich jeder und jede frei entwickeln und frei entfalten kann. Ja, in der Schule wird zum Beispiel diskriminiert, auch aufgrund von sozialer Herkunft. Also viele wollen das gar nicht, ja, ganz klar. Aber es kann sein, also die Schule wird traditionell, also in der Erziehungswissenschaft, als eine Mittelschichtsinstitution beschrieben. Ja, das heißt, die Schule wird geprägt von Leuten wie mir, die aus der Mittelschicht stammen, die studiert haben. Alle haben natürlich studiert, also alle sind Akademikerinnen und Akademiker. Und das prägt diese ganze Schule. Und das kann sein, dass sie jetzt aber auf Kids aus dem Arbeitermilieu stoßen, die möglicherweise Dialekt sprechen. Und es kann sein, irgendwie, dass der Lateinlehrer die Nase rümpft. Ja? Es kann sein, dass er das offen austrägt, ja, ausdrückt. Es kann aber auch sein, dass er sich nur so seine Gedanken macht. Ja? Und es kann sein, dass er, weil Jasmin da irgendwie sitzt oder Hatice, dass er sofort die Bilder hat von zehnköpfigen Großfamilien irgendwie aus der Türkei. Und es kann sein, dass Hatice genauso Staatsbürger ist wie der ressentimentgeladene irgendwie Lateinlehrer. Ja? So, und jetzt ist aber wichtig, was wir auf dem Schirm hatten, das war, glaube ich, jetzt relativ lange, wie kann man das, glaube ich, schon sagen, dass sozusagen Rassismus ein großes Problem ist in dieser Gesellschaft, bis hin zu den Morden wie NSU, Hanau und anderes mehr. Das haben, glaube ich, irgendwie viele auf dem Schirm. Und viele, glaube ich, Lehrerinnen und Lehrer engagieren sich auch ganz aktiv gegen Rassismus in der Schule. Also ich hatte zum Beispiel auch einen Lehrer dabei vor ewigen Zeiten in Hessen auf dem Gymnasium, der sich bei Amnesty International irgendwie engagierte, der las die Frankfurter Rundschau und da wusste man, das ist ein engagierter linker irgendwie Lehrer. Ja? So, das heißt also, viele hatten Rassismus auf dem Schirm, aber Sexismus haben viele noch nicht so richtig auf dem Schirm. Das heißt also, damit zu rechnen, dass Schülerinnen und Schüler mit ihrer Geschlechtsidentität unsicher sind, ja, dass sie diesen binären Mustern, also was bist du denn, Junge oder Mädchen, dass sie mit diesen Unterscheidungen irgendwie gar nicht viel anfangen können, ja, oder dass sie zum Beispiel schwul sind oder dann feststellen, ja, eigentlich dachte ich, ich bin schwul, aber wahrscheinlich bin ich doch eher bisexuell, ja, oder ich kann mit diesen ganzen Formen des Begehrens überhaupt nichts irgendwie anfangen. Also das heißt, es gibt viel mehr irgendwie zu entdecken, gerade in der Pubertät. Und das ist natürlich super angstbesetzt. Ja, das heißt, es ist also angstbesetzt, wenn sie irgendwie aufwachsen und wenn sie merken, sie entsprechen nicht den Normen einer heterosexistischen Gesellschaft. Also einer Gesellschaft, die als Norm Heterosexualität irgendwie kennt. So, das heißt, sie sind also 12, 13, 14, ja, und sie wissen noch gar nicht so recht, mit ihrer eigenen Sexualität irgendwie umzugehen. Sie wissen noch gar nicht, auf wen richtet sich irgendwie dieses Begehren. Und sie merken, das kennen wir alles, diese ganzen Sprüche, was einen richtigen Jungen ausmacht, was ein Mädchen irgendwie ausmacht, ja. Und sie merken, sie gehören zu keiner von diesen Gruppen irgendwie dazu. Und da könnte man jetzt sagen, würde ich jetzt irgendwie behaupten, da wäre es erstmal super wichtig, ihren Kids beizustehen und zu sagen, es gibt viel, viel mehr, ja, als richtige Jungs, als richtige irgendwie Mädchen. Also zum Beispiel der Sohn meiner Frau ist bisexuell, der hat irgendwie in seiner Schulzeit irgendwie auch irgendwie gemerkt, eigentlich stehe ich doch mehr auf Jungs und mit diese Jungs, so von deren Sprache her, ne, die dann immer Fußball spielen, mit denen kann ich irgendwie nicht besonders irgendwie viel anfangen. Ja. Also das heißt, die Schule als ein Ort, in dem sie ihr eigenes Begehren auch so ein bisschen ausprobieren können. Und in dem das Idealiter, das ist jetzt ein hoher Anspruch, in denen das Idealiter irgendwie angstfrei irgendwie geschehen kann. Ja, also da zum Beispiel als Eltern dabei zu stehen, also wirklich einfach stand by your man, ja, an der Seite der eigenen Kids irgendwie zu stehen, ja, und als Lehrer, als Lehrerin damit zu rechnen, wenn ich jetzt hier 25 Kids irgendwie vor mir habe, ja, dann spricht nicht viel dafür, dass die alle heterosexuell sind. Und genauso, wenn Sie damit rechnen müssen, ein Satz nur noch, damit rechnen müssten, dass sexualisierte Gewalt kein Thema ist nur für die Zeitung, sondern dass das möglicherweise auch manche Ihrer Kids irgendwie erfahren haben, dann spricht das für eine neue Kultur der Achtsamkeit und damit zu rechnen, dass Verletzbarkeit viele dieser Lebensentwürfe dieser jungen Menschen irgendwie prägt.
Wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass diese ganze Identitätspolitik, das Ganze, was da mitkommt, nicht eben vor den Toren der Schule Halt machen, sondern eben auch in der Schule passieren, in Universitäten, in Bildungseinrichtungen. Denken Sie, dass also auch wichtig ist, dass Schulen einen Safe Space aufbauen, eben für genau diese Schüler und SchülerInnen, die sich eben ausgeschlossen, unverstanden und diskriminiert fühlen?
Ja, super Frage. Und also es gibt zwei Antworten irgendwie darauf. Ja. Und das ist jetzt wichtig, das auseinanderzuhalten. Dasselbe gilt für die Universität. Die Universität sollte auf der einen Seite ein Safe Space sein, jetzt mal ganz in einer ganz elementaren Weise. Also, dass sie zum Beispiel nicht Übergriffe irgendwie fürchten müssen, dass sie nicht physische Gewalt irgendwie fürchten müssen. Ja. Dass sie nicht fürchten müssen, drangsaliert zu werden oder anderes mehr. Also ganz klar, in dieser Hinsicht, ja, muss die Schule oder sollte die Schule irgendwie ein Safe Space sein. Ja? Also dass Lehrerinnen sozusagen einschreiten und anderes mehr. Ja, wenn es gibt ja sozusagen unterschiedliche Formen der Diskriminierung. Die kann offen sein, die kann aber auch versteckt sein. Das können Spötteleien sein, Hänseleien und anderes mehr. Da sollte die Schule auf jeden Fall ein Safe Space sein. Und jetzt ist wichtig, davon zu unterscheiden, es gibt auch inhaltliche Debatten, also inhaltliche, wir müssen sozusagen die Schule auch als einen Ort des Streits betrachten, also des Streits und der Auseinandersetzung. Also, und deshalb, es gibt manche Unis, und da wird es dann wirklich problematisch mit dem Safe Space, es gibt manche, die sagen, ich kann zum Beispiel, ich kann, was weiß ich, Theaterstücke von Shakespeare nicht mehr lesen, weil das so eine patriarchale Gesellschaft war. Ja, ja, natürlich war das eine patriarchale Gesellschaft. Nur ich hatte nichts davon zu sagen, wir nehmen jetzt alle Texte aus dem Kanon, die irgendwas vom Patriarchat zum Beispiel irgendwie erzählen. Ja, dann könnten wir auch nicht mehr Platons Höhlengleichnis lesen in der Philosophie. Das ist für die Bildungstheorie ganz, ganz wichtig. Und natürlich, das war eine Sklavengesellschaft zu der Zeit, in der Platon gelebt hat. Ja, das heißt also auch die ganz großen Nichtgestalten von Platon über Hegel bis zu Kant. Wir finden bei diesen Autoren, das ist im Moment ein ganz großes Thema an den Unis, wir finden da sexistische und rassistische Passagen. Und ja, wir müssen das sagen, auch die großen Aufklärer wie Kant und wie Hegel, es gibt bei denen rassistische und sexistische Passagen. Das waren keine Lichtgestalten. Sie waren auf der einen Seite Aufklärer, wichtige Philosophen, aber keine Lichtgestalten. Das heißt, wir sollten uns trauen, in der Schule Texte zu lesen, immer noch trauen, immer wieder trauen, in denen es auch um Sexismus geht, um Rassismus geht, aber das zum Gegenstand zu machen. Also das heißt, hier wäre ich nicht für einen Schonraum, ja, wenn es um den Gegenstandsbereich geht, aber wie wir miteinander umgehen, ja, wie wir unsere Identitäten irgendwie entwickeln und erproben, da sollte tatsächlich die Schule ein geschützter Ort sein.
Möchte ich noch ganz kurz zu Machtverhältnissen, die in der Schule herrschen, zu sprechen kommen. Und zwar spielen Hierarchie und Macht eine große Rolle in der Schule. Lehrkräfte, die meist zu der dominierenden Gruppe zählen, setzen sich durch ihr Verhalten selbst ins Zentrum und definieren Normalität. Nichtzugehörige können somit ein Gefühl der Abstufung und Ausgrenzung erhalten. Beispielsweise Schüler, die zum Beispiel männliche Schüler, die lackierte Fingernägel haben und komisch von Lehrern angeschaut werden. Aber sie können ja auch irgendwie nichts sagen, weil man ja immer den Lehrer als eine Position über einen anschaut. Was können wir denn tun, um dem Ganzen entgegenzuwirken, dass sich Schüler eben auch trauen, was sagen zu können, in solche Gruppen gehen zu können und eben nicht sich unterdrückt zu fühlen?
Ja, auch wieder eine anspruchsvolle Frage. Also, meine erste Bemerkung wäre, die Schule ist von Asymmetrien geprägt, von Asymmetrien und von Hierarchien. Und das wird sich grundsätzlich nicht ändern lassen. Ja? Und mit der Schule geht auch Bewertung einher, es gehen Zensuren einher und anderes mehr. Und das ist an der Universität irgendwie auch nicht anders. Ja? Deshalb nochmal, was ich vorhin gesagt hatte, die Schule steht dem nicht gegenüber. Also die Schule, weder die Schule noch die Universität ist das Gegenüber einer kapitalistischen Gesellschaft, die von Sexismus, Rassismus, Antisemitismus und anderem mehr homosexuellen Feindlichkeit geprägt ist. Ja, sie ist also nicht, leider Gottes, sie ist nicht das Gegenüber, also vieles davon taucht da auf. Und das heißt aber jetzt nicht, die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, okay, dann ist das eben so, sondern das heißt, vor Ort irgendwie darüber nachzudenken. Ich würde mir
wünschen, dass wir alle, und jetzt spreche ich nicht nur über die Schule, sondern ich bin ja Hochschullehrer, das heißt also ich unterrichte an der Universität in Tübingen, dass wir alle uns trauen, uns von unserer Normalitätsvorstellung stückweise irgendwie zu lösen und zu verabschieden und ganz schlicht zur Erkenntnis zu nehmen, was es an Diversität, an Pluralität in unserer Gesellschaft gibt. Also für meinen Geschmack ist das ein Zugewinn. Ja? Diversität, Pluralität, Heterogenität ist ein Zugewinn. Und das sollten wir als eine wertvolle Ressource betrachten, als ein wertvolles Gut. Ja? Also nicht als etwas, das irgendwie uns ängstigt, das irgendwie problematisch ist oder anderes mehr. Ja? Weil es ganz schlicht ist, ermöglicht einfach einer größeren Zahl von Personen tatsächlich sozusagen ihre Identität möglichst angstfrei irgendwie auszuprägen. Das heißt also, wir sollten uns bemühen um eine partizipative Schulkultur, also um eine Schulkultur, die Heterogenität kultiviert, ja, die Differenz kultiviert, die also nicht das sozusagen unter Begründungszwang steht, wenn jemand irgendwie abweicht von der Norm, in Anführungszeichen. Häufig ist diese Norm sowieso imaginiert, ja. Also das heißt, wenn wir sagen, hierzulande ist es doch so und so oder wahrscheinlich ist es doch so in dieser Klasse, da würde ich sagen, in vielen Fällen ist das nicht der Fall. Das heißt also, wenn Sie 25 Kids voneinander haben, ja, und jetzt könnten Sie überlegen, nach welchen Kriterien könnten Sie die unterscheiden? So was habe ich schon mal gemacht in Seminaren an der Universität. Dann habe ich gefragt, was wären denn Kategorien, um die Gruppe zu unterscheiden? Ja, und dann kommt als erstes irgendwie Geschlecht, als zweites kommt vielleicht Herkunft, und dann kommt vielleicht Nationalität und dann fällt vielen schon gar nicht mehr viel ein. Ja? Und da könnten Sie überlegen, also bei 25 Schülerinnen und Schülern, also welches, man könnte sagen, welcher wertvolle Schatz von Differenz dort existiert. Ja? Also wie unterschiedlich diese Erfahrungen sind. Und das ist eigentlich ein Reichtum, also von dem wir alle profitieren könnten. Also das heißt, dass wir uns selbst irgendwie ermutigen von dieser strengen Form von Zugehörigkeit, ja, das aufzuweichen, ja, von Normalitätsvorstellung als Machtvorstellung irgendwie zu begreifen, uns davon irgendwie zu lösen. Und im besten Falle tun wir das gemeinsam, ja. Also lernen wir Lehrende, ja, von Schülerinnen und Schülern, und möglicherweise irgendwie andersrum. Also das heißt, dass wir uns gemeinsam auf so eine Reise begeben, und uns klar machen, dass viele leiden unter diesen Normalitätsvorstellungen.
Gut, ich möchte mich auf jeden Fall bei Ihnen sehr herzlich bedanken, dass Sie heute da waren. Wir werden jetzt schon langsam am Ende unserer ersten Folge. Haben Sie aber denn noch Worte, die Sie an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wenden möchten? Irgendwas, was Sie ihnen auf den Weg geben möchten?
Okay, damit habe ich jetzt irgendwie gar nicht gerechnet. Okay, vielleicht irgendwie das noch ganz kurz irgendwie zum Schluss. Also es gibt manche Formen der Identitätspolitik, die ich für problematisch halte. Und es gibt Zeitungen, und ich nenne jetzt zwei ganz explizit, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die ich eigentlich schätze, und die Neue Zürcher Zeitung. Es gibt Zeitungen, in denen wird das systematisch diskreditiert. Also ich halte das für sehr berechtigt, das Anliegen der Identitätspolitik. Und das ist eine Chance, dass wir letztlich das Erbe von 68, also dass wir die Demokratisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse, dass wir die vorantreiben. Und das wäre mir wirklich ein Anliegen. Also das heißt, dass wir nicht zu schnell sagen, jetzt, ich habe es doch jetzt begriffen, jetzt kommt die nächste Schwarze, die ein Buch geschrieben hat, jetzt soll ich mir das irgendwie auch noch hören, und es ist die nächste Transperson, die auch einen Roman geschrieben hat. Es gibt grandiose Romane, ja, es gibt grandiose Romane, die für uns, die wir zur Mehrheitsgesellschaft zählen, also ich als weißer Prof, ja, männlich, heterosexuell, ich gehöre mit Sicherheit irgendwie zur Mehrheitsgesellschaft. Es gibt grandiose Romane, die uns erklären, wie sehr Einzelne unter dieser Mehrheitsgesellschaft leiden. Und wir sollten uns mit diesen Schicksalen vertraut machen. Deshalb nenne ich ganz zum Schluss zwei Romane. Die sind klasse, ganz unterschiedlich. Der eine ist von Edouard Louis, das heißt Das Ende von Eddie. Da schildert ein Junge, was es bedeutet, in Frankreich spielt das, ja, in einem proletarischen Milieu. Was heißt es, in einem proletarischen Milieu in Frankreich als schwuler Junge aufzuwachsen und in der Schule gedisst zu werden, immer wieder aufs Neue, von den eigenen Eltern nicht verstanden zu werden. Sowas müssen wir uns, glaube ich, die wir zur Mehrheitsgesellschaft, sowas müssen wir uns anschauen. Das ist ein grandioser Roman, ganz dringende Empfehlung. Also Edouard Louis, Das Ende von Eddie, gibt es auch als Taschenbuch. Tolles Buch. Und das zweite Buch ist von Mityu Sanyal, heißt Identity. Das spielt an der Universität in Düsseldorf. Und da sehen Sie die ganzen Konflikte, die innerhalb von der Gruppen von linken Studierenden irgendwie existieren. Also wie dort über Privilegierung, über Sexismus, Rassismus gesprochen wird. Und das ist super scharfsinnig und gleichzeitig extrem humorvoll. Also das ist ein tolles Buch, Mitju Sanyal, Identity. Das wären so Chancen für uns, die wir aus dem Mainstream irgendwie kommen. Ja, mal den Mainstream so ein bisschen hinter uns zu lassen und zu sagen, okay, mit diesem Roman versuche ich mal ein anderes soziales Milieu zu erkunden. Das wäre, glaube ich, eine tolle Chance. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich möchte mich auch natürlich bedanken, auch für die Buchempfehlungen. Auch, dass Sie heute da waren, sich die Zeit genommen haben, bei unserer ersten Folge mit dabei zu sein. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen wundervollen Tag und bedanke mich bei Ihnen.
Auch von mir. Alles Gute und alles Gute für Ihren tollen Podcast.
Ciao. Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir über weitere spannende Themen der digitalen Bildung sprechen. Bis dahin.